Willkommen zu Makro am Mikro, Folge 2, wie immer, als würden wir das schon seit Jahren machen, mit Rüdiger Bachmann. Hallo Rudi.
Hallo Holgi. Naja, es fühlt sich jetzt schon so an, als ob wir das Jahre machen. Das
stimmt allerdings. Heute lernen wir, wie man Äpfel und Birnen addiert. Das ist das, was du letzte Sendung gesagt hast, was wir...
Genau. Ja, wir müssen drei Dinge wirklich besprechen, nämlich wie man von dem Bruttoinlandsprodukt, nämlich, und da kommt, ist jetzt der Zusatz wichtig, dem nominalen Bruttoinlandsprodukt eigentlich zu einem realen Bruttoinlandsprodukt kommt. Und da werden wir sozusagen, en passant, werden wir dann auch über Inflation sprechen können. Und ganz zum Schluss müssen wir noch über den makroökonomischen Begriff des Sparens sprechen. Der ist nämlich ein bisschen anders als das, was man sich normalerweise unter Sparen eben vorstellt.
Was ist das nominale Bruttoinlandsprodukt?
Das nominale Bruttoinlandsprodukt ist im Grunde genommen das, worüber wir das letzte Mal gesprochen haben. Also, ist das sozusagen, wenn man sich erstmal nur eine Periode, also ein Quartal oder ein Jahr anguckt. Wir haben ja gesagt, das Bruttoinlandsprodukt ist immer periodenbezogen. Ja, also es muss immer relativ zu einem Jahr sein, relativ zu einem Quartal sein. Was man da ja macht, ist ja, dass man die Produktionswerte, beziehungsweise genau genommen haben wir ja gesagt, die Bruttowertschöpfung in jedem Produktionsschritt aufaddiert oder auch die gesamten Ausgaben, die die Haushalte in Form von Konsum, die Firmen in Form von Investitionen, der Staat in Form von Staatsausgaben, die Ausländer in Form von Exporten und so weiter machen, die haben wir ja aufaddiert. Ja?
Und da kommt dann eine Zahl raus, eine sehr große.
Und da kam eine Zahl raus, genau, und das war diese Headline-Zahl eben des Bruttoinlandsprodukts. Und da haben wir ja schon mal eigentlich was gemacht oder... Ich baue jetzt ein bisschen Strohmann auf, aber eigentlich haben wir ja gemacht, wir haben ja da ganz viele Dinge aufaddiert, ja. Wir haben ja irgendeinen Weg gefunden, Computer, Mietzahlungen, mein Feierabendbier, die Tiefkühlpizza, etc. alle sozusagen in eine Zahl zu verdichten. Also wir haben ja irgendwie was gemacht, was uns unsere Grundschullehrer schon verboten haben, nämlich Äpfel und Birnen aufzuaddieren. Natürlich haben wir nicht Äpfel und Birnen aufaddiert, sondern genau genommen haben wir, jedenfalls für den deutschen Fall, Eurobeträge aufaddiert. Ja, aber, und das ist eben wichtig, wenn man Eurobeträge aufaddiert, dann addiert man ja sozusagen ein Produkt aus zwei Zahlen auf, nämlich einerseits einer Quantität, also der Anzahl von Äpfeln, der Anzahl von Pizzen, der Anzahl von Computern und dem Preis von Computern. Und das ist für, wenn man jetzt nur ein Bruttoinlandsprodukt für ein Quartal betrachtet oder ein Jahr, dann ist das halt so, dass dann halt ein Euro zahlen, das ist dann halt, was der gesamte Bruttowertschöpfung in diesem einem Jahr ist. Das hat man damit berechnet. So, wenn man jetzt aber zwei Jahre betrachtet, und da typischerweise macht man das ja mehrmals, weil wir ja wissen wollen, wie sich zum Beispiel so ein Bruttoinlandsprodukt über die Zeit verändert, dann kann sich eben diese Zahl ja aus zwei Gründen verändern. Nämlich einerseits, weil tatsächlich mehr produziert wurde.
Oder weil es teurer geworden ist.
Oder weil zum Beispiel im Schnitt alles teurer geworden ist. Also mit anderen Worten, wir haben ein Maßband sozusagen aufgezogen, nämlich das Preissystem. Mit diesem Preissystem haben wir alles vergleichbar gemacht. Also wir haben Äpfel und Birnen und Computer und Autos in Eurobeträge umgerechnet. Damit konnten wir sie aufaddieren. Aber damit haben wir uns sozusagen noch was reingehandelt, was wir da eigentlich, jedenfalls dann, wenn wir messen wollen, was sozusagen der gesamte reale Output ist, den wir mal verfrühstücken können oder so, wenn wir das wirklich messen wollen, haben wir uns da eine Komplikation eben mit eingehandelt über das Preissystem. Es gibt auch noch andere Probleme, wir haben da kurz drüber gesprochen, dass diese Preise zum Beispiel im Einzelfall gar nicht existieren. Also zum Beispiel, wenn man eben die Bruttowertschöpfung des Staatssektors zum Beispiel berechnen will, dann hat man ja genau anders typischerweise als im Privatsektor, hast du ja keine Umsatzzahlen, ja, weil du auch keine Marktpreise hast. Also manchmal tritt der Staat wie ein Privater auf und verkauft dir Dinge mit Preisen. Aber was ist der Preis von gutes Justizsystem, gute Polizei, gutes Militär? Da verkauft dir der Staat ja nichts, ja. Allen libertären Träumen vielleicht zum Trotz. Die erste Komplikation mit diesem Preissystem ist natürlich, dass diese Preise im Einzelfall gar nicht existieren müssen. Und da muss man eben Sonderfestlegungen treffen, weil wenn man eben den Umsatz des Staates sozusagen berechnen will, dann berechnet rechnet man dann immer zu Kosten. Also mit anderen Worten, man sagt, der Totalumsatz, man hat so eine Umsatzfiktion, der Staat ist es immer gleich seinen Kosten. Das ist sozusagen eine Null-Gewinn-Entität. Also das ist zum Beispiel das erste Problem mit diesem Preissystem. Das zweite ist, dass diese Marktpreise, die wir dann für die Privaten nehmen, das können Monopolpreise sein, das können also sehr ausbeuterische Preise sein, ja. Und auch die muss das Brutto oder nimmt das Bruttoinlandsprodukt, nimmt die zunächst einmal hin, die Bruttoinlandsproduktsberechnung. Das sollte man im Hinterkopf behalten. Also wenn dann immer gesagt wird, das sind Marktpreise, ja, das können schon Marktpreise sein, aber das heißt nicht unbedingt, dass das in irgendeiner Form gute oder wettbewerbliche Preise sind. Sollte man auch im Hinterkopf behalten. Aber insbesondere, wenn man eben diesen Vergleich über die Zeit macht, ist es eben so, dass weil Preise sich eben auch ändern, ja, kann es eben dann sein, dass du auf zwei Bruttoinlandsproduktzahlen kommst, wo das andere, das zweite höher ist als das zum Beispiel in der Vorperiode. Aber das hat überhaupt nichts damit zu tun, dass du mehr zur Verfügung hast zum Essen, zum Konsumieren. Es kann ein rein Preiseffekt sein. Den muss man halt irgendwie rausrechnen. Und das ist genau die Unterscheidung zwischen dem nominalen Bruttoinlandsprodukt und dem realen Bruttoinlandsprodukt.
Das heißt, eine Hyperinflation würde das nominale Bruttoinlandsprodukt aberwitzig erhöhen, aber allen ging es schlecht.
Das kann sein. Also auch in der Hyperinflation kann die Wirtschaft noch wachsen. Also real wachsen, aber ja, das kann sein, dass das dadurch aufgebläht wird. Und nur auf das nominale Bruttoinlandsprodukt zu schauen, kann zu massiven Fehlschlüssen führen, sagen wir mal so, was das eben das reale Bruttoinlandsprodukt und damit das dem ersten, wenn auch, darüber haben wir auch gesprochen, höchst problematischen Proxy oder Annäherungsmaß an sowas wie materielle Wohlfahrt, ja. Und also was man als ersten Schritt dann eben macht, ist, um das reale Bruttoinlandsprodukt zu berechnen, ist, man definiert ein Basisjahr. Ja, das heißt, also wenn die Zuschauer, das können sie ja mal machen, können sich beim Statistischen Bundesamt sich mal die entsprechenden Zeitreihen versuchen runterzuladen. Und wenn man sich da dann eben reales Bruttoinlandsprodukt anguckt, dann kommt es immer mit einer Jahreszahlangabe. Da steht dann also sowas wie Bruttoinlandsprodukt zu Preisen 2015. Ja. Und das muss immer so sein. Also man definiert eben ein Basisjahr. Und in diesem Basisjahr ist es dann so, dass quasi das nominale und das reale Bruttoinlandsprodukt dasselbe sind. Weil man eben das Preissystem dieses Jahres nimmt, um diese Aufaddition von verschiedenen Gütern vorzunehmen, ja. Und was man dann aber in den anderen Jahren 2016, 2014 und so weiter macht, man fixiert im Prinzip diese Preise aus diesem Jahr und bewertet die sich veränderten Quantitäten, die sich veränderten Mengen zu diesen alten Preisen. Ja, das ist die Idee, zu diesen alten Preisen. Und das nennt man dann eben das reale Bruttoinlandsprodukt, dieses Bruttoinlandsprodukt, die bewertet werden zu alten Preisen. Ja. Und es ist dann so, wenn man sich typischerweise dann so nominale Bruttoinlandsproduktzeitreihen und reale Bruttoinlandsproduktzeitreihen anschaut, dann sind die per Konstruktion identisch im Basisjahr und danach ist das reale Bruttoinlandsprodukt immer ein bisschen niedriger als das nominale Bruttoinlandsprodukt. Davor, vor dem Basisjahr, ist das reale Bruttoinlandsprodukt immer ein bisschen höher als das nominale. Und das ist typischerweise der Fall, wenn eben das durchschnittliche Preisniveau auch wächst. Also mit anderen Worten, wenn man Inflation hat im Durchschnitt. Ja, das ist so das typische Bild, wenn man sich die beiden Zeitreihen dann anschaut. Ja.
Dann müsste aber doch jetzt in den Jahren, in denen wir praktisch keine Inflation hatten, das nominale und das reale Bruttoinlandsprodukt gleich geblieben sein.
Ja, also gleich stark gewachsen sein. Ja, die wachsen natürlich beide. Annähernd schon. Es ist ja nicht so, dass wir gar keine Inflation hatten, aber ja, die Diskrepanz ist relativ gering. Da kann man dann noch so Feinheiten, muss man dann noch berücksichtigen beim realen Bruttoinlandsprodukt. Da müssen wir jetzt nicht en Detail drauf gehen. Ich will nur darauf hinweisen, dass natürlich, wenn man dieses Basisjahr definiert, das ist natürlich ein bisschen willkürlich. Also warum 2015 als Basisjahr zu nehmen, ja? Also in dem Jahr, aus dem man das Preissystem nimmt, warum nicht 2016, warum nicht 2011, ja? Und ich meine, da gibt's auch, also die Statistiker updaten das dann irgendwann auch immer mal wieder. Aber ja, das ist eine gewisse Willkürlichkeit und ist tatsächlich auch so, dass wenn man, also zum Beispiel, das kann man sich in ganz leichten Beispiel ausrechnen, wenn man sozusagen zwei verschiedene Jahre nimmt, dann wird man dann auch, wenn man dann die Wachstumsraten des realen Bruttoinlandsprodukts sich anschaut, zwischen definiert nach unterschiedlichen Basisjahren, die können leicht unterschiedlich sein. Ja, typischerweise ist die Diskrepanz nicht so groß, aber die können leicht unterschiedlich sein. Und dann gibt's noch so Vereinheitlichungsprozeduren, wo eben dann, wo die Statistiker sicherstellen, dass die realen Wachstumsraten nicht von diesem Basisjahr abhängen. Das nennt man dann Verkettung. Das sind also sogenannte Kettenindizes. Und was man dann typischerweise publiziert sieht als reales Bruttoinlandsprodukt, ist eben so ein Kettenindex, ja, wo dann eben die, wo man eben diesen Basisjahreffekt versucht, ein bisschen zu neutralisieren. Das ist jetzt aber wirklich sozusagen für die absoluten Spezialisten. Aber wer sich sowas dann mal anguckt, so eine Zeitreihe, der wird sich häufig so einen sogenannten Kettenindex des realen Bruttoinlandsprodukts anschauen. So. Und jetzt sind wir auch schon, oder können wir dann auch schon zur Inflation gehen, weil sozusagen die, wenn man dann den nominalen, das nominale Bruttoinlandsprodukt hat für ein Jahr und das reale Bruttoinlandsprodukt, dann kann man sich sozusagen eine einfache Formel, die jeder kennt, wird dann übertragen im Grunde genommen auf dieses Aggregat des Bruttoinlandsprodukts. Was ist die einfache Formel? Nein, die einfache Formel ist, Preise mal Mengen sind eben Ausgaben, ja? Und also wenn du die Anzahl der Bierflaschen mal den Preis pro Bierflasche, kommst du eben die Ausgaben fürs Bier. Und genauso wird es auch fürs Bruttoinlandsprodukt gemacht. Da ist es dann eben so definiert, dass das nominale Bruttoinlandsprodukt ist gleich dem realen Bruttoinlandsprodukt, also der Menge, ja, einem Mengenkonzept, mal sowas wie einem durchschnittlichen Preisniveau, ja. Und dieses durchschnittliche Preisniveau, das hat einen technischen Term, das nennt man den sogenannten Bruttoinlandsprodukt-Deflator. Ja, also das ist die Größe, mit der man sozusagen dann zwischen dem nominalen und dem realen Bruttoinlandsprodukt hin und her rechnen kann. Das ist ein Maß sozusagen für das durchschnittliche Preisniveau in einer Ökonomie. Ja, ist ein statistischer Index. Man darf das nicht so genau nehmen, wörtlich nehmen wie ein Preis für eine Tiefkühlpizza, aber also es ist sozusagen modelliert nach diesem Konzept. Und diese Entwicklung jetzt, diese Änderung des Deflators über die Zeit, also dieses Preisindexes über die Zeit, das ist eine mögliche Definition von Inflation. Also die Veränderungsrate, die prozentuale Veränderungsrate von so einem Deflator ist dann eine mögliche Definition von Inflation. Ja?
Was wäre die andere mögliche Definition von Inflation? Da kommen wir sowieso noch hin, wahrscheinlich irgendwann.
Da kommen wir jetzt hin. Das ist nämlich genau die richtige Frage. Das ist sozusagen eine indirekte Bestimmung von Inflation, die sich sozusagen en passant ergibt, weil du ja das reale Bruttoinlandsprodukt ausrechnen willst, weil du an realen Wachstumsraten interessiert bist. Ja, also wenn in der Tagesschau, wenn da steht Wachstum, dann sind wir ja, wie gesagt, nicht so sehr am nominalen Wachstum interessiert, weil das nominale Wachstum kann eben rein inflationsgetrieben sein, sondern wir sind natürlich an diesem realen Wachstum interessiert, für aus Wachstumsgründen, und das wollen wir wissen. Aber wir wollen natürlich auch wissen, sozusagen, was die Residualgröße ist, nämlich die Wachstumsrate der Preise. Wir wollen beides wissen. Also, und deswegen spaltet man eben diese Wachstumsrate des nominalen Bruttoinlandsprodukts dann auf in den realen Teil, also wie die Menge sozusagen größer geworden ist, und eben in einen Teil, der aus den Preisen kommt. Ja, das ist genau die Idee. Ja, also das ist sozusagen en passant. In der Tat ist es aber so, dass das nicht die Inflationsrate ist, die du, sagen wir mal, mit Handelsblatt oder in der FAZ im Wirtschaftsteil lesen würdest.
Ja, da kriege ich den Warenkorb, ne?
Das ist ein Warenkorb. Genau, das ist eine sogenannte, das ist die Inflationsrate basiert auf der Warenkorbphilosophie. Typischerweise auf einem bestimmten Warenkorb, nämlich dem Verbraucherwarenkorb. Also da geht es dann darum zu sagen, was ist die Ausgabenentwicklung für einen fixierten Warenkorb über die Zeit, okay? Für eine statistisch ermittelte Durchschnittsperson sozusagen, für einen durchschnittlich ermittelten Verbraucher. Das sind die sogenannten Verbraucherpreisindizes. Und da ist die Philosophie im Grunde nur umgekehrt. Während wir bei der realen Bruttoinlandsproduktsberechnung die Preise fixiert haben, um die Mengenänderungen über die Zeit isoliert betrachten zu können, machen wir es jetzt genau umgekehrt. Jetzt bei der Inflationsberechnung über die Preise, was wir machen ist, wir fixieren die Mengen, was die Leute so kaufen. Ja,
30% für Wohnen, Wasser, Strom und Gas, 13% für Verkehr, so
und so weiter. Das ermittelt man durch Mikroumfragen. Da gibt's in Deutschland die Einkommensverbrauchsstichprobe alle fünf Jahre, wo eben gefragt wird, die Haushalte, was sie genau in sehr feingliedrigen Ausgabenkategorien, was sie da ausgeben. Und damit kriegt man eben diese Gewichte in diesem Warenkorb raus und dann hält man den fest und sozusagen analysiert dann die Ausgabenentwicklung für diesen repräsentativen Korb. Ja. Und das ist aber, was vielleicht ganz wichtig ist für die Zuhörer zu verstehen, es gibt gar nicht die Inflationsrate. Es gibt schon sowas wie die Inflationsrate, die in den Nachrichten kommt. Es gibt eine Inflationsrate, die, sagen wir mal, mit der die EZB kommuniziert. Aber eigentlich gibt es ganz viele Inflationsraten. Und zwar schon alleine in diesem engen Konzept des Verbraucherpreisindex. Weil du kannst dir natürlich vorstellen, dass sich die Lebenshaltungskosten von einem repräsentativen Vier-Personen-Haushalt und dem eines Zwei-Rentner-Haushalts oder den eines Single-Young-Professional-Haushalts in Berlin ganz oft sehr unterscheiden werden, weil die ja sehr unterschiedliche Warenkörbe haben. Ja, das heißt, die sozusagen persönlichen oder gruppenspezifischen Lebenshaltungskosten oder Inflationsraten, wenn man so will, können sehr unterschiedlich sein. Da gibt's übrigens ein Tool, glaube ich, bei D-Statis inzwischen, wo man so ein paar soziodemografische Merkmale eingeben kann und dann kriegt man eine personalisierte Inflationsrate, also eine Gruppen, nicht wirklich personalisiert, aber sozusagen eine gruppenspezifische Inflationsrate für sich ausgerechnet. Und die kann sich von der allgemeinen Inflationsrate sehr unterscheiden. Und dann gibt's auch noch andere. Es gibt zum Beispiel auch Produzentenpreisindizes. Die haben jetzt gerade in der Diskussion eine Rolle gespielt. Also Produzentenpreise sind eben das, was sozusagen die Erzeugerpreise, was also die Erzeuger für ihre Produkte verlangen.
Ja, das war so eine der großen, immer wiederkehrenden Meldungen im ausgehenden Jahr 2022. Der Verbraucherpreisindex steigt. Nee, der
Produzentenpreisindex.
Produzentenpreisindex
oder die Erzeugerpreise steigen.
Genau, die Erzeugerpreise steigen.
Und das ist so ein erstes, sagen wir mal, das ist so, wie nennt man das, der Kanarienvogel in der Mine. Ja, ne? Genau. Also das ist so das erste, weil das eben dann dauert, bis es sich optimiert. Also es gibt ganz verschiedene Preisindizes. Und dann gibt's noch diese Deflator-Philosophie zum Beispiel, die Fed zum Beispiel in Amerika, die orientiert sich weder an dem Bruttoinlandsproduktsdeflator noch an der Inflationsrate des Verbraucherpreisindex. Die orientiert sich auch an einem Deflator, nicht fürs GDP, also nicht fürs Bruttoinlandsprodukt, sondern für das Konsumsubaggregat im Bruttoinlandsprodukt. Das ist deren Hauptmaß für Inflation. Also es gibt ganz, ganz verschiedene Inflationsmaße, die zum Teil auch unterschiedliche Informationen enthalten. Und das muss man berücksichtigen, wenn man über Inflation nachdenkt. Und es ist immer gut, so ein paar verschiedene anzuschauen, ja, und nicht nur so ein Inflationsmaß sich anzuschauen. Und zum Beispiel, es ist auch wichtig, dass man diese Veränderungsraten von Preisindizes auf verschiedene Weisen berechnet. Gerade jetzt hat es in der aktuellen Diskussion über wo stehen wir eigentlich jetzt Ende Januar 2023 mit der Inflation. Wenn man sich nämlich zum Beispiel Veränderungsraten dieser Preisindizes über 12 Monate anschaut, was typischerweise getan wird, wiederum, das sind die Zahlen, die publiziert werden in der entsprechenden Presse und in der Tagesschau, dann bekommst du viel höhere Inflationsraten noch, weil diese Preisindizes so stark gestiegen sind übers Jahr. Aber wenn du dir jetzt Monatsveränderungsraten anschaust für die letzten paar Monate, die sind schon wieder unten. Das heißt, das Inflationsgeschehen hat sich jedenfalls in den letzten paar Monaten schon wieder stark beruhigt. Die Preisindizes steigen in den letzten Monaten nicht mehr so stark oder auch kaum noch. Und das, was wir in den hohen Inflationsraten sehen, sind immer noch sogenannte Basiseffekte, weil wir eben Jahresveränderungsraten betrachten. Auch das muss man immer im Kopf haben. Man muss es immer sozusagen mehrere Inflationsmaße gleichzeitig betrachten, was die EZB natürlich macht.
Ja, was die EZB macht, was ihr Wissenschaftler macht, aber was die Tagesschau nicht macht.
Genau, was die sozusagen die Presse typischerweise nicht macht. Und ich meine, das ist natürlich verständlich. Man kann es nur nicht beliebig komplex machen. Aber wir wollen ja die Zuhörer ein bisschen informieren. Das sollte man immer im Hinterkopf behalten, dass man diese verschiedenen Inflationsmaße betrifft. Zum Beispiel so ein klassischer Unterschied zwischen Deflatorinflation und Verbraucherpreisinflation ist immer dann, wenn es starke Ölpreisveränderungen gibt. Weil zum Beispiel jedenfalls für die Länder, die Öl importieren. Ja, weil in einem Bruttoinlandsproduktsdeflator ist der Ölpreis gar nicht drin, weil der importiert wird. Und wir haben ja gesehen, dass Importe werden ja abgezogen vom Bruttoinlandsprodukt. Also die tauchen ja gar nicht im Bruttoinlandsprodukt auf. Weil es geht ja nur um die Güter und beim Deflator dann um die Preise der Güter, die in Deutschland produziert werden oder in Europa produziert werden. Ja, das heißt, während der Verbraucherpreisindex, dem kümmert es überhaupt nicht, wo was produziert wird, sondern der guckt dann einfach darauf, was die Leute kaufen am Ende des Tages. Und da ist Öl beziehungsweise in Form von Benzin natürlich auf jeden Fall drin. Das heißt, in so Ölkrisen zum Beispiel, wenn du das anguckst, ist die Inflationsrate beim Verbraucherpreisindex, wenn man die Energiepreise mit drin lässt. Das ist die sogenannte Headline-Inflation. Klammer auf, auch da gibt es Versuche, das rauszurechnen, nennt sich Kerninflation. Aber die ist immer volatiler in diesen Headline-Inflationszahlen vom Verbraucherpreisindex, als wenn du zum Beispiel auf den Deflator, auf die Deflator-Inflation gucken würdest, ja. Also das muss man immer im Kopf behalten.
Man muss auch noch zumindest eine halbe Lanze für die Presse brechen. Sie sagen nicht die Inflationsrate, bla bla bla, sondern sie sagen auch immer oder fast immer ausdrücklich Verbraucherpreisindex. Das Problem ist, dass sie nicht erklären, was es bedeutet, aber immerhin sagen sie es dazu, ja.
Wie gesagt, also die Probleme sind klar, es gibt diese unterschiedlichen Indizes, es gibt den Deflator versus die Indizes und dann gibt es nochmal fast personalisierte Inflationsraten, weil ja jeder einen leicht anderen von diesem statistischen Warenkorb abweichenden Warenkorb hat. Alles diese Dinge sozusagen sind sowohl für die Forschung interessant, muss man aber im Hinterkopf behalten, wenn man sich über Inflation unterhält bzw. nachdenkt. Vielleicht noch ein letzter Punkt. Inflationsmessung hat Probleme, vor allen Dingen diese warenkorbbasierte Messung. Und zwar sind da regelmäßig und systematisch und auch im gewissen Sinne unvermeidbar Verzerrungen drin. Und zwar Verzerrungen, von denen die Ökonomen glauben, dass sie systematisch zu einer Überschätzung der Inflation führen. Also so ein klassischer Fall ist der sogenannte, ich kenne nur die englische Terminologie, Substitution Bias heißt das, mit anderen Worten, also die Verzerrung, die dadurch zustande kommt, dass natürlich, wenn du relative Preisänderungen hast, also nehmen wir mal Erdnussbutter und Nutella, ja, was ja vielleicht für viele Leute, einige Hörer werden jetzt vielleicht wild protestieren, aber für einige Leute
die Welt brennen sehen, ihr müsst
ist es ja ein sinnvolles Substitut, ja. So, angenommen, wir haben jetzt ein die Erdnussernte ist ganz schlecht irgendwo und Erdnussbutterpreis geht nach oben. So, wenn du jetzt einen fixierten Warenkorb hast, da steht dann halt drin, der Ausgabenanteil für Erdnussbutter ist so und so und der Ausgabenanteil für Nutella ist so und so. Und dann hast du da diese fixen Ausgabenanteile und wenn dann der Erdnussbutterpreis steigt, dann wird das sozusagen mechanisch in diesem Verbraucherpreisindex auftauchen als Erhöhung des Verbraucherpreisindex.
Dass du stattdessen Nutella isst, sieht die Berechnung natürlich nicht.
Genau. Durch diese Fixierung, die wir machen müssen, weil wir das Mengengerüst festhalten müssen, um die Preisänderung zu isolieren, kaufen wir uns aber doch eine Verzerrung ein, weil natürlich ökonomische Überlegungen dazu führen werden, dass die Leute systematisch mehr Nutella essen werden als die Erdnussbutter. Ja, also wir haben systematisch Substitution weg von den Gütern, die relativ stark Preissteigerungen haben werden. Ja, das nennt man eben diesen Substitutions-Bias. Und dann gibt es einen ähnlichen Bias, der sogenannte Outlet-Bias. Das hängt nicht mit dem Gut zusammen, sondern das hängt damit zusammen, wo die Leute einkaufen. Also wenn du zum Beispiel, wenn das Statistische Bundesamt für ein bestimmtes Gut hauptsächlich in der Zeil guckt, ja, oder keine Ahnung, auf der grünen Wiese in einem Supermarkt, ja, die Leute inzwischen aber das wo ganz anders einkaufen, beim Online oder in einem Factory Outlet oder so, und dass die Preise da billiger sind, die Statistiker aber das nicht schnell genug erfassen können. Auch da passiert eben eine systematische Verhaltensänderung bei den Verbrauchern hin zu Orten, wo die Preise tendenziell billiger sein werden. Ja? Also wir haben, wenn sich relativ Preise erhöhen, haben wir Verhaltensänderungen bei den Konsumenten hin zu Orten, Kaufmöglichkeiten oder auch Gütern, die systematisch billiger sein werden. Das heißt, aber wir erfassen die höheren Preise, weil wir das Mengengerüst festhalten. Und damit haben wir eine systematische Überschätzung der Inflationszahlen.
Und zwar stets und ständig?
Ja, typischerweise stets und ständig. Es gibt auch noch andere Verzerrungen, die damit zu tun haben, dass wir ständig neue Güter einführen, die tendenziell oft sehr hochpreisig sind, aber auch eine Qualitätsverbesserung haben. Und auch diese Qualitätsverbesserungen werden eben nicht immer systematisch erfasst. Man macht es in ausgesuchten Gutskategorien wie Computern, da versucht man, und iPhones und solchen Sachen, versucht man das zu erfassen, aber systematisch über alle Güter, da haben die einfach sozusagen nicht die Kenntnisse und auch nicht sondern die Manpower bei den statistischen Ämtern, das zu erfassen.
Aber wenn ich doch eine ständige systematische Überschätzung habe, kann ich die denn nicht einfach rausrechnen?
Doch, das wird sozusagen implizit gemacht. Das ist nämlich genau einer der Gründe. Es gibt noch andere Gründe, die können wir uns vielleicht mal später unterhalten. Das ist aber genau einer der Gründe, warum die EZB Preisstabilität eben nicht als Nullinflationsrate definiert. Da regen sich ja immer wieder viele Leute auf. Ja, das sind diese bösen EZB-Leute da in Frankfurt, die betrügen uns ja 2%. Wie soll das Preisstabilität sein? Ja, einer der Gründe ist eben, dass die Methoden, mit denen wir messen, Inflation typischerweise überschätzen, sodass wir ein bisschen, dass 2% vielleicht gar nicht so weg ist von, weit weg ist von Preisstabilität. Wie gesagt, es gibt auch noch andere Gründe. Das hängt mit Sicherheitsmargen zusammen und so weiter. Da müssen wir aber erstmal über Geldpolitik dann sprechen, warum die EZB ein bisschen höher gehen will. Aber 0% gemessene Inflation ist vermutlich reale Deflation. Ja. Und das ist genau der Grund, warum die EZB da einen Puffer hat. Ja, so wird es dann rausgerechnet im Grunde genommen. Ja.
So, und jetzt müssen wir noch kurz über Sparen reden.
Genau, Sparen, das ist sozusagen der letzte Konzept. Also wir haben geredet über Bruttoinlandsprodukt, nominal, real. Wir haben gelernt, wie man daraus die Inflation berechnet, beziehungsweise mit verschiedenen Methoden Inflation berechnet. Und jetzt gibt's noch ein wichtiges makroökonomisches Konzept. Das ist nämlich dann in unserer ersten Theorie-Session, die wir übernächstes Mal dann machen werden, wird das eine große Rolle spielen und das eben das makroökonomische Konzept des Sparen. Und das ist eben anders als das, was man so landläufig unter Sparen versteht, wo es halt darum bringt man Geld auf die Bank oder sowas. Das hat mit dem makroökonomischen Konzept von Sparen ja nichts zu tun. Was ist jetzt nun Sparen? Sparen im makroökonomischen Sinne ist sozusagen, im Grunde genommen, es gibt ein Einkommen für bestimmte Gruppen und es gibt Ausgaben für bestimmte Gruppen, zum Beispiel für die privaten Haushalte, aber auch für die öffentlichen Haushalte. Die haben Einkommen und die haben Ausgaben und die müssen nicht übereinstimmen. Und im Grunde genommen, Sparen ist letztlich die Differenz einfach dieser beiden Größen, nämlich der Ausgaben von zum Beispiel Haushalten, privaten Haushalten und den öffentlichen Haushalten, deren Einkommen und deren Konsum. Ja, ganz wichtig ist allerdings, dass man das makroökonomische Konzept Sparen kann man nicht direkt definieren vom Bruttoinlandsprodukt. Man braucht dann noch ein leicht anderes Konzept. Und zwar nennt sich das sogenannte, und die älteren Leute werden sich an den berühmten, oder die älteren Zuhörer, also beziehungsweise wir beide Ältere in unserer Altersklasse, die werden sich an den berühmten Song von Geier Sturzflug erinnern, das Bruttosozialprodukt. Das Bruttosozialprodukt ist nämlich was anderes als das Bruttoinlandsprodukt. Heute nennt man das nicht mehr Bruttosozialprodukt, sondern man nennt es Bruttonationaleinkommen, ist die offizielle Terminologie in Europa. Und das ist nicht genau dasselbe wie das Bruttoinlandsprodukt. Ich sage auch noch gleich, wo das eine Rolle spielt. In Deutschland spielt die Unterscheidung keine Rolle. Aber das Bruttoinlandsprodukt hat, wenn man sich's genau anguckt, ist ein Länderkonzept. Also mit anderen Worten, es geht immer darum, Produktion oder Ausgaben von in Deutschland oder Amerika oder wo auch immer Europa produzierten Gütern. Also es kommt drauf an, wo eben ein bestimmtes Gut produziert wird. Ja. Beim Bruttonationaleinkommen oder beim Bruttosozialprodukt geht es darum, wem dieses Einkommen aus dieser Produktion zusteht. Ja, das muss nicht dasselbe sein. Das Einkommen, das sozusagen aus nationaler Produktion entsteht, ist nicht dasselbe wie das Einkommen, das Deutschen, das müssen nicht die Staatsbürger sein, aber Leute, die in Deutschland wohnen, sozusagen zufließt. Weil es kann ja sein, dass diese Leute Einkommen von Dividenden aus ausländischen Firmen haben zum Beispiel. Ja? Also wenn jemand, eine Mietwohnung in der Schweiz besitzt, jetzt für die obere Mittelklasse und die vermietet, die kriegen da Mieteinnahmen, dann ist das zwar Teil des Schweizer Bruttoinlandsprodukts, aber diese Mieteinnahmen verlassen die Schweiz, also gehen über die Schweizer Grenze nach Deutschland. Die zählen nicht zum deutschen Bruttoinlandsprodukt, die würden aber zum deutschen Sozialprodukt, Bruttosozialprodukt oder zum Bruttonationaleinkommen, modern gesprochen, Deutschlands zählen. Und die Diskrepanz zwischen diesen beiden Größen, dem Bruttoinlandsprodukt und dem Bruttosozialprodukt, Bruttonationaleinkommen, das sind die Nettofaktorzahlungen über die Grenze hinaus. Also das sind alle Einkommen, Dividendeneinkommen, Mieteinkommen, wie auch immer, die sozusagen über eine Grenze gehen. Man addiert alles, was aus dem Ausland kommt und in Deutschland ansässigen ökonomischen Entitäten, Haushalten, Firmen und so weiter zustehen und subtrahiert alle die Größen von Einkommen, die eben nach draußen gehen. So, in Deutschland ist die Diskrepanz zwischen den beiden gering. Es ist aber diese Größe des Bruttonationaleinkommens, das man nimmt, um dann Sparen zu definieren. Aber vielleicht ist noch ganz interessant, dass diese Größe Bruttonationaleinkommen, Bruttoinlandsprodukt, in bestimmten Ländern können die massiv voneinander abweichen. Ja, also so ein Klassiker ist zum Beispiel von so Ölscheichs, so Ölstaaten wie Saudi-Arabien. Die haben typischerweise ein anderes Bruttonationaleinkommen. Die haben ein höheres Bruttonationaleinkommen typischerweise als Bruttoinlandsprodukt, weil die natürlich einen Haufen Investitionen haben, Investitionsgüter, die haben Besitzungen im Ausland, von denen die Einkommen kriegen, die aber nicht in Saudi-Arabien direkt produziert werden. Umgekehrt gibt es so Länder wie zum Beispiel Irland, ist so ein klassischer Fall, wo das Bruttoinlandsprodukt viel höher ist als das Bruttonationaleinkommen. Also Irland, ich habe mir das letzte Mal angeguckt, da ist es wirklich verrückt. Irland ist, was die Bruttoinlandsprodukts-Pro-Kopf-Berechnung angeht, das zweitreichste Land Europas. Ja. Die haben ein riesiges Bruttoinlandsprodukt. Das ist aber nur deshalb der Fall, weil die einen Haufen, vor allen Dingen amerikanische Firmensitze da haben, ja, die eben Steuer sparen wollen und einen Zugang direkt in den europäischen Binnenmarkt haben wollen, ja. Und da ist es eben so, das Einkommen, was da erzielt wird, ist zunächst mal, weil es dem Hauptquartier insbesondere wenn die zum Beispiel Lizenzen haben, ja, also was dann oft passiert ist, dass dann alle Lizenzen für ein Produkt, die werden in Irland besessen, ja, und diese Lizenzen werden dann gegen Lizenzgebühren an die eigenen Firmen außerhalb Irlands vermietet. Und das sind oft wahnsinnige Lizenzgebühren. Und damit kann man bei Steuern sparen, weil die Lizenzeinkommen wird ja in Irland nach ihrem Steuerrecht versteuert. Ja, das ist die Idee, das ist so die Tricks von den Multinationalen. Und das wird alles zum Bruttoinlandsprodukt von Irland gezählt, diese Mieteinnahmen im Prinzip, ja. Weil die ja da besessen werden in Irland. Aber das Einkommen, das dadurch erzeugt wird, geht ja letztlich in der letzten Gültigkeit nicht an irische Bürger oder den irischen Staat oder sonst was, sondern es geht natürlich, wenn das irgendwann mal dann in Form von Dividenden ausgezahlt wird, an typischerweise amerikanische Großinvestoren, ja, oder an die amerikanischen Konzerne. Und da ist aber so, dass selbst das Bruttonationaleinkommen noch nicht mal diese Nettofaktorzahlungen ausreicht. Das ist ein bisschen niedriger, das Bruttonationaleinkommen. Aber selbst das ist noch viel zu hoch, weil diese Steuertricks im Grunde genommen, mit diesen Lizenzen, die werden das vom Bruttonationaleinkommen nicht richtig korrigiert. Und das ist die Statistikbehörde in Irland hat tatsächlich ein neues, das nennt sich das Bruttonationaleinkommen Plus oder Stern, nennen die das. Und das berechnen die als Lebensstandardmaß, weil alles andere wäre viel zu verzerrt, ja. Also da gibt's durchaus interessante statistische Sonderfälle für Deutschland, USA. Da gibt's Abweichungen, aber die sind relativ zur Größe des Ganzen relativ klein. Und ja, und wenn man jetzt, um das jetzt abzuschließen, wir wollten ja über Sparen reden. Also was du jetzt tust, um den makroökonomischen Begriff des Sparens zu machen, du nimmst jetzt das Bruttonationaleinkommen und sozusagen das nationale Sparen ist dann definiert als das Bruttonationaleinkommen und ziehst die Konsumausgaben der privaten Haushalte und die Konsumausgaben des Staates ab. Und das ist das, was eine Nation als Gesamtes sparen kann, also gesamtwirtschaftlich. Und das kann man dann ein bisschen mathematisch manipulieren. Und da kommt dann raus, das ist dann Ergebnis dieser Definition, dass letztlich eine Volkswirtschaft als Ganze, das ist wichtig, makroökonomisch eigentlich nur sparen kann, einerseits, indem sie entweder investiert, ja, zu Hause investiert, zu Hause physischen oder immateriellen Kapitalstock aufbaut, also mit anderen Worten Maschinen aufbaut, Fuhrparks aufbaut, Software, Patente, neue Gebäude aufbaut, auch in das Immobilienvermögen investiert. Das ist eine Art, wie eine Volkswirtschaft als Gesamtes, nicht jetzt wir individuell, Holger Rüdiger, aber eine Volkswirtschaft als Gesamtes sozusagen sparen kann. Und das zweite ist eben, indem man dem Ausland mehr Güter verkauft, also höhere Nettoexporte hat, als man importiert, gegen sozusagen ausländische, die verschenkt man ja typischerweise nicht, sondern gegen Versprechen des Auslandes, dass man, ja, gegen Vermögenstitel, die man irgendwann später mal hoffentlich einlösen kann. Und das ist eben der Witz. Das heißt, aber das ist natürlich ein Sparen, das möglicherweise gefährlich ist, weil, naja, wenn die im Ausland später das nicht zurückzahlen wollen oder können,
hast du halt Pech gehabt. Ja.
Dann hast du Pech gehabt. So genau ist es. Ja. Und das ist eben, aber das ist wichtig, als Nationalökonomie kann man nur auf diese zwei Weisen sparen. Das ist eben unterschiedlich von dem, was sozusagen individuelle Haushalte sparen können. Und damit haben wir die wichtigsten makroökonomischen Daten mal abgehandelt. Wie gesagt, Bruttoinlandsprodukt, Inflation, Sparen. Worüber wir jetzt noch nicht gesprochen haben, ist die Messung der Arbeitslosenquote. Das machen wir aber dann, da unterhalten wir uns dann, wenn wir uns über den Arbeitsmarkt unterhalten. Das brauchen wir jetzt nicht zu machen.
Worüber unterhalten wir uns denn als nächstes?
Das nächste unterhalten haben wir noch eine Datenvorlesung und da wollen wir ein bisschen drüber reden. Also wir haben jetzt diese Daten, man kann die, wie gesagt, in Deutschland typischerweise bei D-Statis, gibt es eine Genesis Datenbank, kann man die runterladen. Klammer auf, die sind nicht sehr benutzerfreundlich. Selbst wenn ich deutsche Daten will, dann gehe ich immer auf eine amerikanische Seite. Okay. Der sogenannte FRED, heißt die FRED, also wie der FRED, Kurzform für Frederick. FRED heißt die bei der St. Louis Fed. Die haben eine wunderbare Datenbank, natürlich erstmal primär für amerikanische Daten, aber die haben auch die OECD-Länder mit drin und die wichtigsten Kennzahlen wie Bruttoinlandsprodukt und so, kriegt man sehr gut dargestellt dann zum Runterladen. Kann man sich in Excel-Tabellen runterladen und so. Kann man sich aber auch an, die haben wunderbare Grafiktools, mit denen man arbeiten kann und so weiter. Also, wie gesagt, also die Daten haben wir jetzt. Also wir haben jetzt verstanden, jedenfalls in der Theorie, wie diese statistischen Ämter diese Daten kreieren, diese makroökonomischen Daten. Wie gesagt, nochmal wichtig zu betonen, das ist relativ harmonisiert über die Welt hinweg. Also da gibt es internationale so statistische Konventionen im Grunde genommen, ja, wo man sich idealerweise die Länder sich dran halten. Also man kann sich schon darauf verlassen, dass in entwickelten Ländern Bruttoinlandsprodukt gleich sozusagen nach der gleichen Methode berechnet wird. Das ist nicht unwichtig, wenn man das ist ein wichtiges öffentliches Gut, das die statistischen Ämter da bereitstellen. Ja, also wir haben die jetzt angenommen, wir hätten die jetzt runtergeladen. Wir haben in unseren Computern, wir haben die jetzt in einem Excel-Sheet. Was können wir da eigentlich machen mit? Und darüber unterhalten wir uns das nächste Mal.
Was tun mit all den Daten? Und noch eine Frage hätte ich, gibt es eigentlich in den USA Nutella?
Ja, kannst du kaufen.
Ist das was Exotisches oder ist das...
Musst du ein bisschen in bessere Supermärkte gehen, die so ein bisschen so eine Foreign Section oder eine International Section haben. Aber ja, das kannst du kaufen. Steht dann neben der Erdnussbutter, neben den 25 verschiedenen Sorten Erdnussbutter, die du kaufen kannst, kriegst du dann auch eine Nutella.
Rüdiger Bachmann, vielen Dank.
Tschüss.
Wer redet, ist nicht tot.